gegeben hat, das für uns als Nichtjuden zugänglich gemacht worden ist, dadurch, dass wir über Jesus eingepfropft worden sind in Gottes Heilsgeschichte mit dem jüdischen Volk. Ich denke, dass wir am Anfang von Römer 9 bis 11, nämlich in den ersten Versen des Römerbriefes, eine erste und eine sehr zentrale Antwort auf diese Frage finden. Lesen mal die ersten 5 Verse. Ich sage die Wahrheit in Christus, das schreibt Paulus. Ich lüge nicht, wie mir mein Gewissen auch bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und unablässigen Schmerz in meinem Herzen habe. Ich wünschte nämlich, selber von Christus verbannt zu sein für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, welche Israeliten sind, denen die Kindschaft und die Herrlichkeit und die Bündnisse und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen gehören. Ihnen gehören auch die Väter an und von ihnen stammt dem Fleische nach Christus, der Messias, der da ist über alle hochgelobter Gott in Ewigkeit. Amen. Wir finden hier 2 Dinge. Das eine finden wir hier, die Haltung des Paulus gegenüber seinen Brüdern dem Fleische nach, gegenüber den Israeliten. Und es ist diese Haltung, die uns hier wieder ins Auge sticht, die von einer ungeheuren Liebe gegenüber seinen Volksgenossen geprägt ist. Und das ist etwas, das kann man nicht oft genug betonen, angesichts der tragischen Geschichte der Christenheit, die eben von einem völlig anderen Geist durchdrungen waren. Ein Geist, der genau das Gegenteil von Liebe war, eines Geistes Hochmutes und der Überheblichkeit und des Hasses und des Misstrauens gegenüber dem jüdischen Volk. Und Paulus lebt uns hier ein ganz anderes Vorbild. Er setzt sich hier als ein ganz anderes Vorbild, indem er von einer Liebe Zeugnis gibt, die eine Tiefe hat, dass er sogar bereit wäre, sein Heil dahin zu geben, damit einige von seinen Brüdern das Heil erlangen würden. Was für eine Selbstlosigkeit, was für eine Demut, was für eine Opferbereitschaft, was für eine Hingabe an sein Volk. Und er setzt sich hiermit zum Vorbild für uns. Wir können das etwas genauer erkennen, wenn wir nochmal die Brücke schlagen zum Kapitel 11. Und ich lese hier ab Vers 11. Ich frage nun, sind sie denn darum gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Das sei ferne. Sondern durch ihren Fall wurde das Heil den Heiden zuteil, damit sie diesen, also uns, soweit wir nicht jüdisch sind, nacheifern möchten. Wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt und ihr Verlust der Reichtum der Heiden geworden ist, wie viel mehr ihre volle Zahl? Zu euch, den Heiden, rede ich, da ich nun eben Heidenapostel bin. Also die Zielgruppe ist klar benannt. Das sind wir als nichtjüdische Menschen, die an Jesus als unseren Heiland, als unseren Messias gläubig geworden sind. Und Paulus setzt sich selbst zum Vorbild und ermahnt uns, ihm nachzueifern, dahingehend, dass wir die abgebrochenen Zweige des jüdischen Volkes, das noch nicht an Jesus als den Messias gläubig ist, zur Eifersucht reizen, neugierig machen, sie locken, um sie werben, uns um sie bemühen. Und zwar mit einer Gesinnung der Liebe, mit einer Gesinnung der Wertschätzung, wie wir ja in den folgenden Versen lesen, dass wir uns nicht über die abgebrochenen Zweige überheben sollen. Einer Gesinnung der Dankbarkeit für das, was wir durch das jüdische Volk empfangen haben. Und Paulus erinnert uns daran, nicht wir tragen die Wurzeln tragen uns. Ja? Und das ist die Grundgesinnung, das ist die zentrale Haltung, die Paulus uns hier vorlebt und zu der er uns ermahnt. Ja, wir sollen das jüdische Volk neugierig machen, sehnsüchtig machen, eifersüchtig machen, auf ihren Gott und auf seinen Messias hin, aber das funktioniert nur in einer Gesinnung der Liebe, der Wertschätzung und des Respekts gegenüber diesem Volk und nicht in einer Gesinnung des Hochmutes, der Besserwisserei und der Arroganz. Und die christliche Kirche hat im falschen Geist missioniert, über Jahrhunderte lang. In einer erschreckenden Weise. Ich zeichne das nochmal kurz nach, einfach um diesen Kontrast deutlich zu machen, weil mir der so wichtig ist. Ich zeichne dies nochmals nach und zitiere auch nochmal hier etwas aus der erschreckenden Kirchengeschichte. Weil das weithin nicht bekannt und weithin nicht bewusst ist, in welcher tragischen Verirrung die Christenheit weithin agiert hat. Ganz im Gegensatz zu Paulus, ganz im Gegensatz zu Jesus. Nach dieser theologischen Weichenstellung in der Kirchenväterzeit im 2., 3., 4. Jahrhundert folgte als nächstes eine Weichenstellung auf der bürgerlichen gesetzgeberischen Ebene, und zwar zu dem Zeitpunkt, wo das Christentum nicht mehr verfolgte Minderheit war, sondern staatliche Religion und Teil des Staatsapparates im Römischen Reich. Das begann mit Kaiser Konstantin und setzte sich dann fort Ende des 4. Jahrhunderts durch den römischen Kaiser dieser Zeit, der das Christentum offiziell zur Staatsreligion machte und alle anderen Religionen verfolgte und mit dem Leben bedrohte. Aber gleichzeitig dazu wurde eben auch das jüdische Volk, die jüdischen Menschen im römischen Machtbereich verfolgt und ausgegrenzt und diskriminiert. Das war etwa Ende des 4., Anfang des 5. Jahrhunderts, wo diese Weichenstellung maßgeblich wurde. Nur kurz danach, auf der Grundlage der theologischen Diskriminierung und auf der Grundlage der bürgerlich-gesetzlichen Diskriminierung, ging die Entwicklung weiter. Und sie hat sich am stärksten durchgesetzt damals in Spanien, in einer ganz massiven Weise, nämlich in Form, und ich sage jetzt mal bewusst dieses provokante Wort, in Form der missionarischen Diskriminierung. Mission im falschen Geist. Und es wirkte sich dort so aus, dass die Missionare in Spanien die Praxis der Zwangstaufe gegenüber jüdischen Menschen einführte. Das heißt, sie wurden mit dem Schwert in der Hand bedroht, entweder sich taufen zu lassen, oder es gab dann mehrere Varianten, oder sie wurden vertrieben, oder man nahm ihnen ihre Kinder weg, dass die Kinder zwangsweise von den Eltern wegkamen und in christliche Familien gesteckt worden sind, oder sie mussten mit dem Leben bezahlen. Tausendfach. Manche haben sich bekehrt, wenn man das Bekehrung nennen möchte. Manche haben ihre Kinder verloren. Manche sind vertrieben worden. Manche haben mit dem Leben bezahlt und viele haben Selbstmord begangen. 6. Jahrhundert ging es los und es blieb eine Praxis über das ganze Mittelalter hinweg. Es gibt ein Buch, ich habe es sogar hier, Unsere Hände sind mit Blut befleckt, von dem Dr. Michael Brown, den manchen von uns bekannt ist, über die Erweckung in Pensacola. Er ist Leiter der Bibelschule in Pensacola geworden, selbst messianischer Jude. Und er hat einige Stationen dieser tragischen Kirchengeschichte nachgezeichnet. Und aus diesem Buch zitiere ich eine Liturgie, die diese Zwangstäuflinge jüdischerseits nachsprechen mussten als Teil dieser Taufzeremonie. Und ich lese ein paar Sätze daraus vor. Das sind nur Auszüge, viel mehr steht in dem Buch von diesen Sätzen. Hiermit widersage ich jedem Ritus und jeder Beobachtung der jüdischen Religion, indem ich all ihre Zeremonien verachte, die ich früher gehalten habe. Ich verspreche, nie wieder zurückzukehren zu dem Erbrochenen des jüdischen Aberglaubens. Wir werden nichts zu tun haben mit den unter einem Fluch stehenden Juden, die ungetauft bleiben. Wir werden keine Beschneidung am Fleisch praktizieren, noch das Passafest, noch den Sabbat oder irgendein anderes Fest feiern, das mit jüdischer Religion zu tun hat. Wenn man uns dabei antrifft, irgendeine dieser Regeln, die wir jetzt erwähnt haben, zu brechen, dann soll der, bei dem diese Übertretung gefunden wurde, entweder zugrunde gehen durch die Hand eines unserer Kameraden, indem er verbrannt oder gesteinigt wird, oder, falls unser Leben geschont bleiben soll, sollen wir unsere Freiheit verlieren und wir werden uns mitsamt unserem Besitztum, wem auch immer, unterordnen in die ewige Sklaverei. Ja, ist wieder dieses Thema Dienst an Christen, Sklaverei unter christlicher Herrschaft. Und dann etwas später, wenn ich aber von dem geraden Weg abweiche, so sollen alle Flüche des Gesetzes auf mich fallen, auf mein Haus und alle meine Kinder. All die Plagen, die Ägypten heimgesucht haben, sollen auf uns kommen. Und wenn ich ankommen werde vor dem Gericht des furchtbaren und herrlichen Richters unseres Herrn Jesus Christus, möge ich zu der Gemeinschaft derer gezählt werden, von denen der herrliche und schreckliche Richter sagen wird, geht weg von mir, ihr Übeltäter, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Ja, das mussten die jüdischen Menschen als Teil einer Liturgie nachsprechen, sich selbst verfluchen. Ja, seht ihr, was für ein Geist hier am Wirken war? Ja. Ein völlig anderer Geist, als ihn Paulus uns vorlebt und nahelegt, als Jesus ihn vorgelebt hat. Kein Wunder, dass jüdische Menschen auf die Idee kommen, das Neue Testament sei antisemitisch. Die unterscheiden hier nicht. Das Neue Testament ist nicht antisemitisch. Als Jesus Gericht aussprechen musste über Jerusalem, hat er geweint über Jerusalem. hat gesagt, geweint über die Tatsache, dass sie die Stunde der Heimsuchung nicht erkannt haben. Paulus hat mit einem zerbrochenen Herzen gesprochen über die Tatsache, dass die Mehrheit des jüdischen Volkes sich nicht Jesus zugewandt hat. Er hätte sein Heil dahin gegeben. Ein völlig anderer Geist. Es war ein Geist der Zerbrochenheit bei Jesus, als er über die Herzenshärte des jüdischen Volkes gesprochen hat. Es war ein Geist der Zerbrochenheit, der Liebe und der Demut bei Paulus. Es war der gleiche Geist, wie er bei den Propheten zu Hause war, als sie Gericht über ihr eigenes Volk aussprechen musste. Jeremia hat sich verflucht, hat den Tag seiner Geburt verflucht, weil ihm auferlegt war, Gericht seinem eigenen Volk zu verkündigen. Und es war der Geist, in dem alle Propheten unterwegs waren. Die waren unterwegs in einem Geist der Zerbrochenheit, der tiefsten Betroffenheit. Und es war ihnen eine Last und ein Schmerz, Gericht zu verkünden. Aber wenn die Kirchenväter, es tut mir leid, dass ich sie immer wieder nennen muss, sie haben auch viel Gutes gewirkt. Ich möchte sie nicht pauschal in eine negative Ecke schieben. Es gibt vieles, wofür man dankbar sein kann. Es gibt vieles, wofür man bei Luther dankbar sein kann. Aber an der Stelle war eben ein kompletter Blackout da und sind sie von einem falschen Geist beseelt gewesen. Ja? Wenn die über Gericht gesprochen haben, dann haben sie es einem Geist des Stolzes gemacht, des Hochmuts, der Schadenfreude. Ja? Und das ist das, wo Gott uns helfen möchte, als Christenheit, als Gemeinde schlechthin, uns wieder dem Geist des Paulus und dem Geist des Jesus und dem Geist der Propheten zu nähern, die in Liebe, in Zerbrochenheit und Identifikation gegenüber dem jüdischen Volk unterwegs waren, teilweise auch mit einer schweren Botschaft unterwegs waren, ja. Aber in einem guten Geist. Gott möge uns Gnade schenken. Also das ist das Erste, was wir hier aus diesen ersten Versen von Römer 9 erkennen können. Die Geisteshaltung, die Gesinnung des Paulus, die uns bitte zum Vorbild dienen möchte und die uns als Christen schlechthin prägen möge. Und das Zweite, was wir hier sehen, sind diese ganz zentralen Begriffe. 8 Begriffe, die Paulus hier nennt, die Gott dem jüdischen Volk als Erbe gegeben hat. Mir ist hier das Pult fast zu klein, ich bräuchte ein bisschen mehr Platz, mich auszubreiten. Mal schauen, wie ich das hinkriege. Ja. Ja, das ist super. Ich danke sehr, das ist sehr hilfreich für mich. Ganz klasse, Dankeschön. Kann ich ein bisschen was hier ablegen? Nee, das kommt, damit komme ich schon viel weiter. Ich danke sehr dafür. Also hier finden wir 8 Begriffe und jedes dieser Begriffe ist sehr, sehr zentral. Man könnte über jedem dieser Begriffe problemlos eine Stunde lang sehr weitreichende Aussagen treffen. Und ich möchte, wie gesagt, auf dieser ersten Ebene, in diesem innersten konzentrischen Kreis, unsere Aufmerksamkeit auf diese Begriffe lenken. Sie lauten folgendermaßen: Kindschaft, Herrlichkeit, Bund. Im Deutschen steht Gesetz, der angemessene hebräische Begriff wäre Torah. Gottesdienst, Verheißungen, Väter und der Messias Jesus, auf Hebräisch Jeshua. Dies sind 8 zentrale Wahrheiten, 8 zentrale Offenbarungen, die Gott dem jüdischen Volk gegeben hat, dem Messias eingeschlossen. Und über den Messias haben wir als Nichtjuden Zugang zu diesem jüdischen Erbe. Das sind die Wurzeln im engsten Sinne des Wortes. Nun, wir haben 2000 Jahre Kirchengeschichte hinter uns und uns sind diese Begriffe sehr vertraut geworden, sehr geläufig geworden. Und wir können die Radikalität dessen, was es heißt, dass Nichtjuden Zugang zu diesen zutiefst jüdischen Offenbarungen, zu diesem zutiefst jüdischen religiösen Erbe bekommen haben. Wir können das heute nicht mehr nachvollziehen. Wir müssen versuchen, auch wenn uns das schwerfällt, uns mal hineinzuversetzen in die Zeit, in die hinein Paulus das geschrieben hat. Und uns auch hineinversetzen in die Zielgruppe, an die Paulus das primär geschrieben hat, nämlich die Gemeinde zu Rom. Und wie gesagt, über jeden dieser Begriffe könnte ich ohne weiteres eine Stunde hier referieren. Aber die Zeit fehlt. Lass uns mal an dem ersten Begriff ein Stück weit hängen bleiben und das zu einem Beispiel nehmen. die Kindschaft. Das Begriff der die Wahrheit, die Offenbarung, die Realität der Gotteskindschaft, geschrieben an die Gemeinde zu Rom, ungefähr 57, 58 nach Christus. Ich habe auch viel dazu zu sagen, der Römerbrief und dieses und jenes, ich lasse das mal beiseite. Tatsache ist, dass die Gemeinde zu Rom eine gemischte Gemeinde war. Mit Juden, die an Jesus gläubig waren, und mit Nichtjuden, die an Jesus gläubig waren. Die Juden waren für 7 Jahre vertrieben aus der Gemeinde. Ja? Das heißt, 49 nach Christus hat Kaiser Claudius damals ein Edikt erlassen, der die Juden aus Rom vertrieben hat. Zwei davon zumindest kennen wir. Aquila und Priscilla waren Juden aus Rom und in der Zeit ihrer Vertreibung Mitarbeiter von Paulus. Ja. Das heißt, die jüdische Gemeinde, die gemischt war unter jüdisch-messianischer Leiterschaft, hat auf einmal eine 7-jährige Zeit durchgemacht, wo ein wesentlicher Teil und der maßgebliche Teil damals der Gemeinde vertrieben worden ist. Sie haben sich neu geformiert. 56 nach Christus hat Kaiser Nero, der damals an die Macht kam, dieses Edikt wieder aufgehoben. Ein Teil der in die Vertreibung geschickten Juden, messianischen Juden, sind wieder zurückgegangen. Die Gemeinde hat sich wieder neu formiert und neu sortieren müssen. 1-2 Jahre später hat Paulus einen Brief geschrieben an diese gemischte Gemeinde. Deswegen gibt es im Römerbrief Passagen, die mehr dem jüdischen Publikum zugedacht waren, wie zum Beispiel der Kapitel 2, 3, 4, wo sehr stark Bezug genommen worden ist auf die Tora und auf Abraham und Mose und Sinai und dieses und jenes. Ja. Und da spricht er natürlich primär den Teil der Gemeinde an, der einen Bezug dazu hatte, und das waren die Juden. Aber wie wir gerade gelesen haben in Römer 11, Vers 13, der Passus 9 bis 11 ist primär dem nichtjüdischen Teil der römischen Gemeinde zugeschrieben worden. Ja. Da hat er sich als Heidenapostel, der an die Heiden schreibt, zu erkennen gegeben. Und das war an den Teil der Gemeinde primär adressiert, damit eben keine Überheblichkeit gegenüber den Juden in der Gemeinde im Speziellen und dem Juden als Volk insgesamt im Allgemeinen, damit es nicht in eine falsche Richtung läuft. Das also ein paar Hintergründe. Der nichtjüdische Teil, wer waren das? Was waren das für Leute? Das waren Menschen aus dem griechisch-römischen Weltreich, die in Rom wohnten. Das waren Menschen, die haben die Sonne angebetet, bevor sie Jesus trafen. Ja, war eine Gottheit, deswegen gibt es den Sonntag, das haben wir aus dem römischen Kalender. Den Mond angebetet, deswegen gibt es den Montag aus dem römischen Kalender. Die haben den Kaiser angebetet. Ja, einen Gottmenschen angebetet. Die haben angebetet die Vielgötterwelt des römisch-griechischen Pantheons, ja, wo es Götter gab, wo es Halbgötter gab, wo die Halbgötter zum Teil mehr Gehurt und böse Umtriebe getrieben haben als die Menschen, die sie angebetet haben. Aber die Menschen haben schnell gelernt, Tempelprostitution und so weiter und so fort. Das waren die Menschen, die Paulus angeschrieben hat. Diese Menschen aus diesem antiken Umfeld des Animismus, der Naturanbetung, der Vielgötterei und der Kulte, die damit verbunden sind, diese Menschen lebten in dieser Zeit und von ihnen abgesondert das jüdische Volk. Und das jüdische Volk hat exklusiv die Erfahrung bekommen, die Offenbarung bekommen, dass es einen Gott gibt, dass es den Gott gibt, der Himmel und Erde geschaffen hat, der das Universum und die ganze Menschheit geschaffen hat, das Haupt aller Völker, der Herr der Geschichte, Anfänger und Vollender der Geschichte. Und dieser Gott naht sich ihnen als ihr Vater und adoptiert sie als seine Kinder. In radikalem Unterschied zu jeder Offenbarung und zu jedem Glauben eines jeden Volkes in der antiken Welt um sie herum. Und Gott hat sehr großen Wert darauf gelegt, dass diese Offenbarung im jüdischen Volk verschlossen bleibt, bis die Zeit reif war, dass eine Änderung stattfindet. Und er hat sehr strenge Maßnahmen erlassen, in Bezug auf Mischehen und so weiter, dass es ja nicht dazu kommt, dass zur falschen Zeit und auf falsche Weise diese Offenbarung die Grenzen des jüdischen Volkes sprengt. Aber als die Zeit erfüllt war, kam Gottes Sohn, tat seinen Teil Und das Ganze änderte sich, ein Paradigmenwechsel. Und das, was vorher verboten war, nämlich dem jüdischen Volk diese Offenbarung ohne bestimmte Voraussetzungen rauszugeben, das sollte nun auf einmal, so sagte Jesus es selbst, von Jerusalem nach Judäa, nach Samaria und bis an die Grenzen der Ende der Erde dringen. Und die Juden hatten allergrößte Schwierigkeiten damit, auch die gläubigen Juden. Man überlege sich nur mal, was es Gott für eine Überredungskunst gekostet hat, den Petrus zum Cornelius zu bringen. Man muss es mal nachvollziehen. Dreimal hintereinander erschien Gott Petrus in einer offenen Vision, wie man das nennt. Und Petrus konnte es einfach nicht fassen. Und nachdem Gott so massiv sich ihm offenbart hat, ist er nun mitgekommen und er predigt und der Heilige Geist fiel auf die anwesenden Nichtjuden und Petrus konnte es fast wieder nicht fassen. Aber er hat es erlebt und er hat den Ältesten in Jerusalem davon erzählt und die konnten es auch nicht fassen. Deswegen kam es zu diesem großen Apostelkonzil in Apostelgeschichte 15. Es war einfach unvorstellbar, unerhört, skandalös, revolutionär, undenkbar, was hier geschieht. Und diese gleiche revolutionäre, unfassbare Dimension gibt es auf der anderen Seite, dass das, was bisher einfach nicht möglich und nicht denkbar und nicht machbar war, nämlich dass ehemalige Götzenanbeter, Menschenanbeter, der Kaiser, der Cäsar, Anbeter des Mondes, der Sonne und des römisch-griechischen Pantheons, dass die auf einmal Zugang bekamen zu etwas, was ihnen völlig verschlossen blieb. Nämlich dazu, dass in der Tat das, was den Juden offenbart worden ist, was ihnen zugänglich war und auch den Nichtjuden zugänglich wurde, nämlich, dass sie den Schöpfer des Himmels und der Erde, den Herrn des Universums, den Herrscher über die Völker, dass sie eine Beziehung zu ihm aufbauen konnten als zu ihrem Vater und er sich ihnen naht als zu seinen Kindern. Radikal, unfassbar. Und das ist das, was Paulus meint in Epheser 2, diese Scheidewand, die aufgerichtet war, die ist nun niedergerissen durch Jesus am Kreuz. Ein anderes Bild ist der Tempelbau, wo es einen Vorhof gab für die nichtjüdischen Menschen, die gottesfürchtig waren und den Gott der Juden gefürchtet, geehrt, angebetet haben auf ihre Weise, aber nur bis zu einem bestimmten Punkt und nie Zugang haben in die volle Erbschaft, in den vollen Reichtum dessen, was Gott den Juden gegeben hat. Da gab es diesen Vorhof und dann eine Mauer und dann in das Heiligtum konnten nur Juden eintreten. Und diese Mauer wurde niedergerissen durch das Kreuz. Und die Juden, die hatten auch so eine Trennung und das war der Vorhang zum Allerheiligsten, da konnte der Hohepriester nur einmal im Jahr hineingehen. Auch dieser Vorhang war zerrissen, aber es waren zwei Dinge, die niedergerissen waren. In der Beziehung Nichtjuden und Juden, diese Umzäunung zwischen Vorhof und Heiligtum und dann für alle zusammen der Vorhang ins Allerheiligste. Das hat Jesus getan am Kreuz und beides ist gleichermaßen revolutionär und unerhört und unfassbar. Für die, die von dieser Zeit geprägt waren und von der Vorgeschichte. Und darin merken wir alleine jetzt mal nur das Thema Kindschaft etwas erläutert. Wir sind so vertraut. Wir sind damit aufgewachsen. Unsere Eltern sind vielleicht damit aufgewachsen. Wir nehmen es so selbstverständlich. Aber für die damalige Zeit und für die damalige Welt, für diese Menschen, war es eine Revolution. Unfassbar. Und wie schwierig das Ganze war, das zeigt sich daran, wie die Apostel selbst sich darum mühten. Lest mal das Apostelkonzil, Apostelgeschichte 15. Oder den Streit, den Petrus und Paulus miteinander hatten. Petrus hat es einerseits hautnah erlebt und andererseits sich in Antiochien wiederum dafür geschämt, mit Nichtjuden zusammen zu essen. Und Paulus hat ihn dafür öffentlich konfrontiert. Kann man nachlesen im Neuen Testament. Ja. Was die da für Mühe hatten, was es da für innere Blockaden zu überwinden gab, für eine Mentalitätsänderung erforderlich war. Und auf der nichtjüdischen Seite das Gleiche. Das, was ihnen über Jahrhunderte hinweg verschlossen war, war ihnen nur noch auf einmal offen. Dass sie zu dem Gott Israels Zugang hatten und dass der Gott Israels sich ihnen genauso naht als ihr Vater und sie genauso adoptiert als seine Kinder, wie es den jüdischen Menschen, dem jüdischen Volk schon seit Jahrhunderten getan hat gegenüber. Also wir merken etwas von der Brisanz, wenn wir anfangen, Kirchengeschichte hinter uns zu lassen und uns diese Zeit hinein zu versetzen. Und dass ein ehemaliger Götzenanbeter, ein ehemaliger Sonnenanbeter, ein ehemaliger Anbeter des Pharaos nun Zugang hat zum Gott Israel und den Geist der Kindschaft empfangen darf, wie wir in Römer 8 lesen, gerade im Kapitel vorher, in dem er rufen darf, aber lieber Vater. Und das sogar der Geist ist, den Paulus den Römern nahebringt, als das, was unser Lebenselixier sein soll. Darin sollen wir leben. Das ist die Alternative zu allem anderen, zum Götzendienst der Heiden und zum Gesetzesdienst der Juden. Das ist die Alternative schlechthin, Kindschaft zu leben, zum Gott des Universums, zum Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ja, das ist die Revolution. Unerhört. Phänomenal. Und von daher, wir lesen es leicht hin, wir lesen auch leicht hin drüber hinweg. Aber wenn man sich in diese Zeit und Situation hineinversetzt, in die hinein das geschrieben und gesprochen wurde, merken wir oder ahnen wir etwas von dem, was hier für eine Gewalt, für eine Kraft dahinter steckt, wenn Paulus sagt, das ist ein Element der Saft, des Saftes, der Wurzeln, der Fettigkeit des Ölbaums, des Lebenselixiers, das Gott uns zubereitet hat durch das jüdische Volk. Und es ist wert, einmal darüber nachzudenken, vor allen Dingen für diejenigen, die da noch nicht oft drüber nachgedacht haben, einmal darüber nachzudenken, was gibt es denn, was für unser geistliches Leben bedeutsam ist, was Gott uns nicht über das jüdische Volk hat zukommen lassen. Die 10 Gebote, die Propheten, die Psalmen, das ganze Alte Testament. Jesus selbst als Jude, Josef und Maria, Josef und Miriam, wenn wir den jüdischen Namen nennen wollen. Die ganzen 12 Apostel, die Urgemeinde in Jerusalem. Der größte Teil auch der Autoren des Neuen Testamentes. Alles aus dem jüdischen Volk kommend. Was haben wir empfangen, was wir nicht durch das jüdische Volk empfangen haben? Ist das nicht ein Grund zur Dankbarkeit? Ist das nicht ein Grund für Wertschätzung? Ja. Ist das nicht ein Grund, uns demütig zu verhalten gegenüber dem Volk, das Gott in einer solchen Weise benutzt hat, uns zu segnen? Persönlich? Aber auch wenn man die gesellschaftliche Ebene nimmt, uns als Nation, uns als europäisches Abendland. Wir haben viel vom jüdischen Volk empfangen, direkt oder indirekt, ganz oder teilweise. Aber letztendlich, die Tatsache bleibt bestehen, es ist Anlass zur Wertschätzung gegeben und kein Anlass zur Überheblichkeit. Und das ist es mal nur an dem Beispiel der Kindschaft festgemacht. Was für eine Revolution tatsächlich dahinter steckt, dass Nicht-Juden, dass Götzenanbeter Zugang zu dem Erbe des jüdischen Volkes bekommen haben. Und das Ganze kann man auch ausmalen in Bezug auf die Herrlichkeit, auf die Offenbarung Gottes, auf das Wirken Gottes durch seine Gegenwart, durch seinen Segen, dadurch, dass sein Angesicht leuchtet über uns aus den nichtjüdischen Völkern. In Bezug auf den Bund, ja, und man könnte jetzt Parallelen ziehen zwischen dem Abraham-Bund als Gnadenbund und dem Bund durch Jesus als Gnadenbund. Es ist identisch im Prinzip. Ja. Das eine ist speziell dem jüdischen Volk zugedacht, das andere ist denen aus der nichtjüdischen Welt zugedacht, plus den Juden, die das annehmen möchten. Und letztendlich erfüllt sich der Abraham-Bund im Jesu-Bund am Ende der Zeiten. Dazu bin ich vorhin nicht gekommen, das ist nochmal ein Thema für sich. Aber der Bund, wir haben Zugang zu einem Gnadenbund, zu einem einseitigen Gnadenbund. Jesus bringt keine Voraussetzungen an uns. Genauso wie Jesus Gott keine Voraussetzungen an Abraham gestellt hat und sagt, unter der Voraussetzung kannst du diesen Bund für dich in Anspruch nehmen oder schließe ich ihn mit dir. Genauso mit Jesus, ein Gnadenbund. Das ist genau das, was Paulus sagt am Ende von Römer 11. Gottes Erbarmen und Gottes Gnade ist die Summe all dessen, was Gott mit den Menschen macht, mit Juden und mit Nichtjuden. Ja, das ist das Ende von Römer 11, das ist das Ende und die Summe der ganzen Geschichte, die Gnade Gottes. Denn Gott hat alle miteinander in den Unglauben verschlossen, damit er sich aller erbarme. Ja, das ist der Punkt. Gottes Gnade, Gottes Erbarmen mit Juden und mit Nichtjuden. Der Bund. Dann die Tora. Könnte man auch tief einsteigen. Wir hören immer das Wort Gesetz, ja, an der Stelle. Das ist uns als ein problematisches Wort überliefert worden aus der Reformationsgeschichte heraus. Aber das griechische Wort für Gesetz und das deutsche Wort Gesetz, die haben einen anderen Beigeschmack als das hebräische Wort Torah. Das hebräische Torah spricht von einer väterlichen Unterweisung den Kindern gegenüber. Wie ein Vater seinen Kindern sie in das Leben einführen möchte und ihnen das Leben und Lebensweisheit, Lebenserfahrung vermitteln möchte, damit sie einen guten Weg finden. Ja? So hat Gott die Tora dem jüdischen Volk gegeben. Als eine väterliche Zurechtweisung, eine väterliche Hilfestellung, einen Weg zu gehen im Leben, auf dem Gottes Segen ruht. Ja? Aber wir haben nur die problematische Seite dieses Wortes geerbt. Wir haben nicht die positive Seite dieses Wortes mitbekommen. Ja? Und da ist eine Not, da ist ein Defizit. Und wir sollten uns darum bemühen, durchaus an dem reformatorischen Erkennen und an dem paulinischen Erkennen festzuhalten, dass es nicht ein Weg ist, Gerechtigkeit vor Gott zu bekommen, indem man das Richtige tut. Aber das ist ja wie in meiner Familie auch. Ja? Meine Kinder brauchen meine Liebe zu ihnen nicht verdienen. Ja? Ich liebe sie nicht mehr oder weniger, wenn sie was ausfressen oder wenn sie sich vorbildlich verhalten. Das hat nichts mit meiner Liebe zu tun. Ja? Sie können die Liebe nicht erkaufen, sie können die Liebe letztendlich auch nicht verspielen, weil ich liebe sie bedingungslos. Ja? Egal, ob sie sich vorbildlich oder schlecht verhalten. Das hat keinen Einfluss auf meine fundamentale und grundsätzliche Liebe zu ihnen. Ja? Und so ist es mit Gott und uns auch. Ja? Und nichtsdestotrotz muss ich ihnen aber beibringen, wie sie sich im Leben zu bewähren und zu verhalten haben, damit sie ein gutes Leben führen können. Es ist dasselbe in Grün. Natürlich, wenn meine Kinder den Eindruck haben oder sich so verhalten, als müssten sie die Liebe, meine Liebe zu ihnen verdienen, dann haben wir ein Problem. Ja? Dann habe ich auch was falsch gemacht. Ja? Und kann sein, dass ich was falsch gemacht habe, das möchte ich nicht ausschließen, aber Gott macht nichts falsch, selbst wenn wir Menschen was falsch machen. Wir müssen uns Gottes Liebe nicht verdienen. Ja? Und das ist Paulus, das ist Reformation, aber das heißt doch nicht, dass die Regeln, die ich meinen Kindern gebe oder die Lebensweisheiten und Weisungen, die Gott uns gibt als seinen Kindern, dass die deswegen falsch sind oder schlecht sind. Ja? Paulus sagte selbst in Römer 7, die Tora, das Gesetz, die Tora ist gut. Die ist von Gott, an dem ist nichts falsch. Und Jesus sagt, es ist nicht ein Tüpfelchen vom Gesetz und von den Propheten, das wir wegnehmen dürften. Ja? Daran liegt nicht das Problem ist unsere Sünde. Und das Problem ist, dass es aus unserer Sündhaftigkeit heraus unsere Neigung ist, uns Gottes Gunst und unsere Liebe, Gottes Liebe verdienen zu wollen. Das ist das Problem. Ja. Aber die Tora ist gut. Ja. Und ist hier von Paulus erwähnt, in Römer 9, Kapitel 9, Vers 4, als eines von den positiven Erbstücken, die Gott dem jüdischen Volk anbefohlen haben und zu denen wir als Nichtjuden durch Jesus den Messias Zugang haben. Gottesdienst, noch ein anderes Riesenthema. Gottesdienst, was ist damit gemeint? Wenn wir den Wort Gottesdienst lesen oder hören, ja, dann denken wir an Sonntagmorgen von 9:30 bis 10:30 oder von 10 bis 12, wenn wir in der freikirchlichen Gemeinde sind, ja, oder an die Messe, wenn wir katholisch sind. Je nachdem, Gottesdienst, in dem Wort und in dem, was dahinter liegt, steckt viel mehr. Da steckt alles drin, wo Menschen Gemeinschaft mit Gott gestalten, Menschen Gemeinschaft mit Gott zelebrieren, feiern. Ja. Da steckt drin der Schabbat, da steckt drin alle jüdischen Feste, da steckt drin, wann immer auch eine Familie zusammensitzt und Gott mit einbezogen ist in der Gemeinschaft. Im jüdischen Denken ist der Vater der Priester. Im jüdischen Denken ist der Tisch der Tempel. Deswegen ist Tischgemeinschaft so etwas Bedeutsames. Und deswegen ist es so, dass auch Tischgemeinschaft mit Nichtjuden so streng verboten war. Ja, es ging um das Thema Tischgemeinschaft bei Petrus und Cornelius. Es ging um das Thema Tischgemeinschaft bei Paulus und Petrus und der Streit, mit wem man Tischgemeinschaft hat in Antiochien. Ja, Tischgemeinschaft, das ist alles mit drin im Gottesdienst, im jüdischen Verständnis. Das ist, wenn man zusammen ist unter Gott, wenn man Gemeinschaft hat, wenn man Beziehung pflegt, insbesondere im familiären Bereich, unter Gott. Ja, das ist alles mit drin. Ein paar Gedanken zu den biblischen jüdischen Festen. Eine Frage, die mir oft gestellt wird, soll man das jetzt anfangen, auch in der Gemeinde zu feiern? Soll man das anfangen, in der Familie zu feiern? Ich sage, da ist große Freiheit. Ich möchte da überhaupt nicht in irgendeiner Weise Regularien empfehlen und sagen, so ist es richtig und anders ist es falsch. Ich möchte aber Mut machen, auch Gemeinden Mut machen, sich dem in dem Maß, wie es möglich ist, zu nähern. Um zumindest das mal als eine Chance zu erkennen, dass hier etwas Positives enthalten sein könnte in den jüdischen, in den biblischen Festen, den Frühjahrsfesten und den Herbstfesten. Ich möchte hier auf ein, zwei Dinge hinweisen an der Stelle, die uns helfen, vielleicht eine gewisse Balance, eine Offenheit zu entwickeln. Also ich sage es ganz offen, ich taste mich vor in dem Bereich. Ich taste mich vor, als Familie auf jeden Fall. Wir als Familie, wir feiern das ein oder andere mit, auf unsere Weise. Wir feiern einmal im Monat Schabbat, weil ich so viel am Wochenende unterwegs bin. Ein Wochenende im Monat halte ich mir frei für den Schabbat mit der Familie. Wir genießen es. Wir feiern es auf unsere Weise. Und es ist viel Freiheit da, Schabbat zu feiern. Wer mal mehrere jüdische Familien besucht hat, die Schabbat feiern, die wissen, das ist ein ganz breites Spektrum. Bei den einen ist es Sache von 2 Minuten, bei den anderen ist es eine Sache von 2 Stunden. Ja? Jeder auf seine Weise. Den Teil, den wir von dem Schabbat-Vorbild aus dem gläubigen jüdischen Bereich sehr stark übernommen haben und ausgebaut haben für unsere Familie, das ist der Teil, wo wir einander segnen im Gebet. Ja, die Liturgie schaut so aus, dass man eben den Söhnen die Hände auflegt und sagt, Gott sei gesegnet wie Ephraim und Manasse. Und bei den Mädchen, die ich nicht habe, da ist es dann Sarah und Rebekka und Lea. Ja, die als Segensvorbilder dienen. Sprüche 31 wird gelesen für die Frau und unsere Söhne, wie die Orgel pfeifen, gehen zur Mutter und beten für die Mutter. Ja, und dann Psalm 112 wird gelesen für den Mann und die Orgel pfeifen, beten dann für den Vater und segnen ihn. Ja, also man segnet sich, man betet füreinander. Das ist der Teil, den wir am meisten genießen an Schabbat. Ja, einmal im Monat wird geehrt und gesegnet. Ja. Die Jungs haben beigebracht bekommen, bei der Gelegenheit immer der Mutter Ehre zu erweisen und sich zu bedanken für das, was sie für sie getan hat in den letzten Wochen. Und es ist ein wunderbarer Teil unserer Familienhygiene geworden, möchte ich mal sagen. Ja, wo Dinge geklärt, wo Dinge bereinigt werden, wo einander gesegnet wird, wo gebetet wird. Und wir haben uns den Schabbat zu eigen gemacht und es eben so gefüllt, dass es uns als Familie im Geiste Jesu dient. Und so gehen wir auch ansatzweise mit den Festen um. Aber nicht verbissen, nicht übertrieben. Die Gefahren sind immer auf zwei Seiten. Auf der einen Seite, dass man überhaupt nicht erkennt, was für ein Segen und für ein Schatz darin liegt. Auf der anderen Seite, dass man dann, dass es Christen gibt, die werden so jüdisch in ihrem Gebaren, ja, dass sie päpstlich wie der Papst werden, jüdischer wie die Juden werden und in eine religiöse Spur kommen, die sehr problematisch sein kann. Ja. Kenne ich genug. Ja. Und ich warne davor. Ja. Ich kenne genug Leute, die einfach da auf einer religiösen Spur abgedriftet sind, die sehr verhängnisvoll ist. Ja. Aber ich kenne mindestens genauso viele, die überhaupt keinen Zugang dazu haben. Das ist auch problematisch. Ja. Also so, da seht ihr ungefähr, wo ich stehe zu dem Thema. Aber jetzt nochmal etwas tiefer gegriffen. Es ist nicht allen bewusst. Und ich möchte uns daran erinnern, auch denjenigen, denen es bewusst ist, wie Gott vorgegangen ist. Jetzt sind speziell mit den Frühjahrsfesten, weil die Frühjahrsfeste, die beziehen sich auf das erste Kommen Jesu prophetisch. Die Herbstfeste beziehen sich prophetisch auf das zweite Kommen Jesu. Die prophetische Erfüllung der Frühjahrsfeste, die haben wir hinter uns. Die prophetische Erfüllung der Herbstfeste haben wir vor uns. Gehen wir also zu den Frühjahrsfesten, da haben wir es schon hinter uns. Wie sehr Gott selbst dafür gesorgt hat, hier diese organische, genetische Verbindung zwischen dem Heilshandeln, seinem Heilshandeln am auserwählten Volk der Juden zu verbinden mit seinem Heilshandeln an der Menschheit schlechthin. Stichwort Pessach, Passafest. Es hat Gott gefallen, in seiner Souveränität es so zu fügen, dass Jesu Opfer am Kreuz und zum Teil bis auf die Stunde genau in zeitlicher Übereinstimmung erfolgte mit dem Pessachfest, mit dem Gedenken des jüdischen Volkes an die Befreiung aus Ägypten, an die Schlachtung des einjährigen Lammes und an die Bestreichung der Türpfosten mit dem Blut des Lammes, damit der Todesengel vorbeizog. Das, was wir als Gründonnerstag kennen, ist das jüdische Sedermahl, das Hauptfest, die Hauptfeierlichkeit in der Familie im Zusammenhang mit dem 8-tägigen Pessachfest. Auf der Grundlage des jüdischen Sederfestes, in Gedenken an die Befreiung aus Ägypten, setzte Jesus das Abendmahl ein. Er feierte das Sederfest und gab dem Kelch eine tiefere Bedeutung. Aber die Bedeutung war schon angelegt durch das Blut des Lammes, das an die Türpfosten gestrichen worden ist. Es wurde nur noch vertieft und universeller gefasst, indem er es auf sein vergossenes Blut bezog. Ja. Das Matzebrot vom Sedermahl, das war schon da. Und es erinnerte an den Sauerteig, das erinnerte an Sünde. Es erinnerte daran, dass Sünde, Sauerteig nicht in dem Brot sein darf. Und es erinnerte an die Pilgerschaft und an die Eile, in der das jüdische Volk ausgezogen ist aus Ägypten in der Nacht der Befreiung. Ja. Und ist ein Bild darauf, dass wir uns der Sünde enthalten sollen. Durch das Blut Jesu wird es uns vergeben. Und wir sollen uns auf eine Pilgerschaft machen. Und wir sollen uns aus dem Lande Ägypten, aus der Verstrickung in Sünde, frei machen und mit Gott Hebräer werden, mit Gott Wanderer werden und unterwegs sein in diesem Leben und in dieser Welt um seines Reiches willen und auf sein Ziel hin. Und Jesus nahm den Wein, nahm das Matze und deutete es tiefer. Er deutete es auf sein Leib hin, dieses Matze. Ja? Und die messianischen Juden machen uns deutlich, dass die Streifen und die Löcher in dem Matze ein Hinweis sind auf die Peitschenschläge bei der Geißelung und auf den Speer, den ihn in die Seite stach, als er am verstorben war. Und da stecken tiefe Verbindungen da. Und ob wir das nun im Detail so übernehmen wollen oder nicht, das ist ein anderes Thema. Aber Tatsache ist, Gott hat es so erwählt. Gott hat es so gewollt, dass genau in dem Moment und genau in zeitlicher Übereinstimmung mit dem Gedenken an die Befreiung aus Ägypten, mit dem Gedenken an die Schlachtung des einjährigen fehlerlosen männlichen Lammes, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt, geschlachtet worden ist und sein Blut vergossen hat. Sederabend am Donnerstagabend, wie wir es heute sagen. Und dann diese Zeremonie im Tempel, das haben Leute nachgeforscht, ja. Es war eben genau in dieser dritten Stunde, in der Jesus verschied, dass der hohe Priester im Tempel das einjährige Lamm schlachtete und das Blut geflossen ist. In exakter Übereinstimmung. Und das war von Gott gewollt, von ihm so verfügt. Was haben wir Menschen gemacht? Ja, das hat jetzt mit Karfreitag und Ostern zu tun. Und ich lese euch was vor. Was passiert ist im Jahr 325? 325, das war ein gutes Jahrzehnt, 12, 13 Jahre nach der Bekehrung von Konstantin, fand das Konzil zu Nicäa statt. Konstantin als Kaiser Roms war anwesend, hatte starken Einfluss auf den Verlauf dieses Konzils und viele wichtige Fragen wurden behandelt, auch viele gute Fragen. Wir haben bis heute das nizänische Glaubensbekenntnis unter uns und das ist eine gute Sache. Aber gab eben auch wieder diese Schlagseite, diesen blinden Fleck. Und das betraf das Verhältnis zu den jüdischen Feiertagen. Und mit dem Konzil von Nicäa begann der Prozess der Loslösung von kirchlichen Feiertagen von den jüdischen Feiertagen. Und insbesondere betraf das Ostern und Karfreitag Ostern, also dieses Geschehen in diesen Tagen, wo die Juden das Pessachfest feiern und die Christen eben Karfreitag und Ostern feiern, wenn wir mit den heutigen Begriffen arbeiten wollen. Und an diesem Konzil wurde entschieden, dass das, was Gott zusammengefügt hat, von Menschen wieder getrennt wurde. Und zwar wieder in diesem falschen Geist. Am Ende des Konzils hat Kaiser Konstantin an alle Bischöfe in seinem riesigen Machtbereich, die nicht alle anwesend waren, einen Brief verfasst. Und ich lese den Auszug dieses Briefes vor, der eben Ostern betraf. Konstantin August an die Gemeinden. Als beim Konzil von Nicäa die Frage des heiligen Festes Ostern aufkam, wurde einstimmig beschlossen, dass dieses Fest von allen und überall am gleichen Tag gefeiert werden sollte. Denn es erschien jedem eine äußerst unwürdige Tatsache zu sein, dass wir in diesem äußerst heiligen Fest den Gewohnheiten der Juden folgen sollten, welche, verdorbene Schufte, ihre Hände befleckt haben mit einem ruchlosen Verbrechen. Gemeint ist der Christusmord. Es ist nur gerecht, dass in ihrem Sinn erblindet sind. Es ist daher passend, wenn wir die Praktiken dieses Volkes zurückweisen und in aller Zukunft das Begehen dieses Festes auf eine legitimere Art feiern. Lasst uns also nichts gemeinsam haben mit diesem äußerst feindlichen Pöbel der Juden. Ich wiederhole nochmal. Was Gott hier verbunden hat miteinander, haben Menschen geschieden. Ein weiteres Beispiel, ebenfalls was die Frühjahrsfeste betrifft, das zweite große Pilgerfest im Frühjahr war das Schavuotfest. Wer Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 1 liest, liest hier eine überraschende Formulierung, die nicht für jeden gleich einsichtig ist, was sie denn zu bedeuten hat. Die Formulierung heißt, als das jüdische Pfingsten heraufkam. Ja, wir, ich denke, die meisten von uns wissen, aber es ist allgemein nicht sehr bekannt, dass die Juden Pfingsten hatten. Dass es ein jüdisches Pfingsten gab. Der jüdische Begriff ist Shavuot. Shavuot, was wird an Shavuot gefeiert? Man gedenkt an Shavuot, das ist die erste Bedeutung, man gedenkt, und das ist die Hauptbedeutung, man gedenkt an Shavuot bis heute. Jedes Jahr im Mai, Anfang Juni rum ist Shavuot-Fest in Israel unter den Juden in aller Welt. Der Gesetzgebung auf Sinai. Und zweitens ist es das Frühjahrsernte-Dankfest, die Erstlingsernte, die Erstlingsfrucht feiert man da. Und ich sage es wieder, es gefiel Gott und Gott fügte es so, dass genau 50 Tage später, vom Sederabend ausgerechnet, Pentekoste heißt 50, genau 50 Tage später, an dem Tag, als sich die Juden in aller Welt der Gesetzgebung zu Sinai gedachte und viele Juden aus dem ganzen Machtbereich Roms nach Jerusalem gepilgert sind, deswegen hatten wir da so viele Juden in so vielen verschiedenen Sprachen versammelt in Jerusalem. Gott fügte es so, dass an diesem Tag, an dem man der Gesetzgebung auf Tafeln aus Stein gedachte, er seinen Heiligen Geist ausgoss, um sein Gesetz auf die Herzen aus Fleisch zu schreiben. Gott hat es zusammengefügt. Und irgendwann gegen Ende des 4. Jahrhunderts wurde auch dieses Zusammengefügtsein aufgelöst. Und so kommt es eben, dass wir heute, ich spreche jetzt mal für unsere germanische Kultur, in anderen Kulturen gibt es da andere Irreführungen, dass wir in unserer germanischen Kultur als Christen, in unseren Kindergärten, in unseren Familien, in unseren Kirchen zu Ostern viel mehr Bezug zu den heidnischen Fruchtbarkeitskulten haben, zum Osterhase und den Ostereiern, als zu Gottes Heilshandeln an den Juden bei der Befreiung aus Ägypten. Und, ich spreche jetzt mal die bayerische Variante an, dass wir zu Pfingsten viel mehr Bezug haben zum Pfingstochsen als zu Gottes Handeln am Berg Sinai, als er eigenhändig die Tafeln aus Stein mit seinem Gesetz, mit den 10 Geboten beschrieb. Und es sind Symptome einer tragischen Entwicklung. Ich hoffe, dass ich noch dazu komme, auf dem dritten Teil zu sprechen zu kommen. Aber was ist passiert durch diese Loslösung von unseren jüdischen Wurzeln und von einer eindeutigen Identifikation mit dem, was Gott dem jüdischen Volk als Erbe gegeben hat und indem wir uns Zugang verliehen haben, ist ein Vakuum entstanden. Und in dieses Vakuum hinein sind andere Kräfte hineingeflossen. Zunächst mal in allererster Linie Kräfte, die aus dem griechischen Bereich kommen. Im Bereich der Spiritualität und der Gottesdienste und der Liturgie, Elemente aus der griechischen Mysterienreligion. Ja, alles, was wir da in der frühkatholischen Kirche hinzugefügt haben, ist ein Mischmasch. Es sind zum Teil jüdische Elemente, zum Teil griechische Elemente. Aber Elemente in der Eucharistie, das Weihwasser, der Reliquienkohl, die Marienverehrung, das sind alles Elemente, die kommen aus den griechischen Mysterienreligionen in die frühkatholische Kirche, in die Gottesdienste, in die Spiritualität hinein. Und dann im Bereich des Denkens, wir haben etwas von zu Origenes vorhin gehört, im Bereich des Denkens eben griechisches Denken, griechische Philosophie, griechischer Dualismus. Und die Kirche hat sich vermischt. Und da gibt es Elemente, die wir aus dem Jüdischen haben und zum Teil viel stärkere Elemente, die wir aus dem Griechischen haben. Und die Kirche hat Schaden gelitten. Die Kirche ist krank geworden. Und später, als die Kirche eine stärkere missionarische Kraft noch in die außerrömische Welt entfalten hat, aufgrund dieser genetischen Krankheit, so möchte ich es mal benennen, ist dieser genetische Fehler in vielfacher Weise zum Tragen gekommen, nämlich dahingehend, dass man in seiner missionarischen Ausrichtung anfällig war für heidnische Elemente und Zeremonien und Kulturen. Ja? Und wer geistlich zu denken vermag, der weiß, dass hinter heidnischen Kulthandlungen auch dämonische Kräfte stehen. Und so hat sich das vermischt, diese Vermischung, diese Wurzellosigkeit, diese Identitätslosigkeit in Bezug auf das jüdische Erbe, hat sich dieses Vakuum, das da war, hat sich zunächst mal ausgewirkt in eine Öffnung für griechische Einflüsse und dann in missionarischem Voranschreiten hat diese genetische Fehler dazu geführt, dass man sich eben den Mächten, dass man nicht mehr die Vollmacht hatte, die Mächte zu überwinden, sondern man hat mit ihnen Kompromisse geschlossen. Ja. Und in Deutschland sieht es eben so aus, dass man da Kompromisse geschlossen hat. Man hat Kirchen gebaut auf frühere Heiden- und Götzentempel. Man hat heidnische Feiertage übernommen. Man hat heidnische Riten übernommen. Ja, Lichterfeste im Sommer und im Winter, Weihnachten und so weiter und so fort. Man hat es alles übernommen aus diesem Urproblem heraus, dass man sich von diesen Wurzeln, von dieser Identität und von diesem Erbe entfernt hat. In anderen Kulturen hat es andere Auswirkungen gehabt. Ja. In der slawischen Kultur sind da andere Vermischungen erfolgt. In der hispanischen Kultur sind wieder andere Vermischungen verfolgt. Ja. In der Fortsetzung, wer mal ein bisschen die Situation in Südamerika kennt und die Verquickung von Katholizismus und Voodoo-Kult zum Beispiel, ist eine Extremform von genau demselben Problem. Ja. Und wo man auch hinkommt, merkt man, hier ist ein genetischer Fehler, der die Christenheit, die Kirche anfällig gemacht hat für den Einfluss der jeweils präsenten dämonischen Mächte, geistlichen Mächte, die der jeweiligen Region die Oberhand hatten und ihren Ausdrucksformen, die jeweils etabliert waren vor Ort. Hier wieder, ich sage das aus dem Grund, weil ich sage, hier ist wieder eine Vermischung oder eine Verquickung von dem, wo es um unsere Identität geht und unser Erbe gibt einerseits und was es für Auswirkungen hat in missionarischer Hinsicht. Ja? Da ist wieder ein Zusammentreffen von Bezug zu unseren jüdischen Wurzeln einerseits und missionarische Vollmacht andererseits. Die Dinge hängen miteinander zusammen. Die sind nicht in verschiedenen Schubladen einordbar. Okay, ich bin immer noch bei meinem ersten Ding. Ja, das war das Stichwort Gottesdienste. Das fünfte Wort. Verheißungen, Väter, Messias. Zu jedem könnte ich eine ganze Geschichte erzählen. Ich breche mal hier ab. Ende mit einer Bemerkung, was diesen innersten Kreis betrifft. Lest noch einmal die Verse 4 und 5 in Römer 9 und irgendjemand sagt mir dann bitte, in welcher Zeitform diese geschrieben sind. Wer hat es gefunden? Gegenwart. In welcher Bibel ist es nicht Gegenwart? Gibt es irgendeine Übersetzung, die die Vergangenheitsform benutzt hat? Ich glaube nicht. Das ist ganz wichtig. Paulus schreibt diese, ich habe es gesagt, das Datum ungefähr 57, 58 nach Christus, schreibt diese Worte eindeutig nach dem Kreuzesgeschehen, Auferstehung und Himmelfahrt Jesu. Er benennt diese 8 ganz zentralen Heilsgeschenke Gottes an das jüdische Volk, die über den Messias Jesus uns als Nichtjuden zugänglich gemacht worden sind. Aber er schreibt dies in Bezug auf die Israeliten, von denen er spricht, in der Gegenwartsform. Das heißt, es gehört ihnen noch. Es steht ihnen nach wie vor zu. Gott hat es ihnen nicht weggenommen. Und warum ich das sage, ist, und ich sage viele Dinge eben auf dem Hintergrund der kirchengeschichtlichen Fehlentwicklung. Also ihr merkt, ich argumentiere gegen eine bestimmte Schablone, die ich im Hintergrund habe. Und die Schablone in meinem Hinterkopf sind immer diese kirchengeschichtlichen Fehlentwicklungen von ganz zentraler und ganz massiver Art. Ja. Und die Theologie, die Origenes vor allen Dingen ausformuliert hat und die andere mehr oder weniger übernommen hat, nennt sich Ersatztheologie. Und Ersatztheologie heißt nichts anderes, als dass man sagt, Gott hat mit dem jüdischen Volk angefangen, Geschichte zu schreiben. Gott hat dem jüdischen Volk bestimmte Dinge anvertraut. Das jüdische Volk hat es vermasselt. Gott hat das jüdische Volk verworfen, weil sie vorher Jesus verworfen haben. Und Gott fängt neu an mit den Christen, mit uns. Ja, wir sind das neue Israel. Er fängt mit uns neu an. Unter Ausschluss des historischen und biblischen Israels. Das ist Ersatztheologie, Enterbungstheologie. Ja. Diese Enterbungstheologie ist eine Irrlehre. Diese Enterbungstheologie ist absolut unbiblisch. Und eines von vielen Belegen dafür ist genau diese Stelle. Wenn Paulus der Enterbungstheologie gefolgt hätte, dann hätte er hier Vergangenheitsform schreiben müssen. Er hat gesagt, es gehörte den Israeliten. Das war ihnen mal, es war mal ein Teil von ihnen. Paulus schreibt Gegenwartsform. Gott hat das jüdische Volk nicht enterbt. Niemals. Ist ihnen nach wie vor zugänglich, steht ihnen zu. Eine ganz andere Frage ist jedoch, inwieweit das jüdische Volk in dem Erbe lebt, das ihnen nach wie vor zugänglich ist. Das ist eine ganz andere Frage. Ja, wenn du ein Erbe bekommst, dann ist es eine Sache, steht dir das Erbe rechtlich zu? Eine zweite Frage ist, nimmst du es in Anspruch und lebst du mit dem Erbe? Das sind zwei Paar Stiefel. Ja. Und auf diese Problematik weist Jesus selbst hin. In dem Gleichnis, wir nennen es gerne das Gleichnis des verlorenen Sohnes. Manche haben schon angefangen zu sagen, es ist das Gleichnis der zwei verlorenen Söhne. Ihr wisst, was ich meine. Und ich spiele an auf die Situation des älteren Bruders. Und ich behaupte, Jesus hatte diese Zusammenhänge im Hinterkopf. Ja. Und der ältere Bruder, der jüngere Bruder hat ein Problem, der hat sich frühzeitig vom Vater entfernt, hat sein Erbe verprasst. Wir kennen diesen Teil der Geschichte. Aber der ältere Bruder hatte auch ein Problem. Und sein Problem war, dass er eifersüchtig war, dass er neidisch war auf den jüngeren Bruder, als er zurückgekommen ist und der Vater ihn so herzlich aufgenommen hat und sein Vermögen und sein Kalb und so weiter für ihn gegeben hat. Was war das Problem des älteren Bruders? Er machte dem Vater Vorwürfe. Und dem Vater Vorwürfe, dass er diese Fülle nicht genießen durfte. Und der Vater, wie antwortet er ihm? Er sagt, lieber Sohn, das ist dein Problem. Von meiner Seite aus stand dir immer alles zur Verfügung. Du hättest jederzeit all das haben können und mit deinen Freunden genauso feiern können, meine Güte genauso genießen können, meine Gaben genauso zu dir nehmen können, wie es dein jüngerer Sohn jetzt macht. Aber du hast es nicht getan, wird implizit gesagt. Und das ist ein Bild. Ja. Von des Vaters Seite aus steht dem älteren Bruder alles zur Verfügung. Inwieweit der ältere Bruder in dieser Vorsorge lebt, es genießt, es sich zu eigen macht, ist ein anderes Thema. Aber der Vater hat den älteren Sohn nicht enterbt. Okay. Das war der erste von drei Teilen. Das heißt, wir machen den zweiten relativ kurz, damit wir zum dritten noch ein bisschen Zeit haben. Ich möchte jetzt mal Hausaufgaben verteilen. Helft mir mal ein bisschen hier, damit es flotter geht. Ich möchte jemanden bitten, Matthäus 5,18 aufzuschlagen. Und eine Person mal, bitte meldet euch, dann weiß ich, das ist gegeben. Eine Person, Matthäus 5,18. Dankeschön. Jemand anders bitte Hebräer 4,12. Wer ist bereit? Okay, danke schön. Die junge Frau da vorne. Und dann 2. Timotheus 3,16. Machen Sie das da hinten? Okay. 2. Timotheus 3,16. Und dann noch ein viertes Hebräer 13,8. Wer macht Hebräer 13,8? Dankeschön. Gut, jeder schlägt bitte die Stelle auf. Und dann lesen wir einfach mal die ersten drei Stellen durch. Und ich möchte hier auf eines hinweisen. Und ich mache jetzt den Hinweis aus Zeitgründen sehr kurz. Ich möchte werben für eine angemessene Wertschätzung dessen, was wir gewohnheitsgemäß das Alte Testament nennen. Den ersten Teil der Bibel. Und ich möchte dafür werben, dass wir diesem ersten Teil der Bibel die gleiche Wertschätzung und das gleiche Vertrauen entgegenbringen wie dem zweiten Teil der Bibel. Beides ist Gottes Wort, beides ist vom Heiligen Geist inspiriert und beides hat die gleiche Autorität. Es hat unterschiedlichen Inhalt, es gibt fortschreitende Offenbarung und von daher hat das Neue Testament schon seine spezielle Bedeutung in der Entwicklung und Entfaltung von Offenbarung. Aber prinzipiell, grundsätzlich und fundamental ist beides gleichwertig Wort Gottes. Und ich möchte darauf hinweisen, dass Jesus selbst und dass die Apostel und dass die Autoren des Neuen Testamentes schlechthin ohne einen Zweifel dem, was wir das Alte Testament nennen, die gleiche Wertschätzung, das gleiche Vertrauen, die gleiche Autorität und Glaubwürdigkeit entgegenbrachten, wie wir es vom Neuen Testament hier selbstverständlich gewohnt sind, aber gegenüber dem Alten Testament nicht unbedingt in gleicher Weise pflegen. Versteht ihr den Punkt? Ja. Und jetzt bitte die drei Stellen. Als erstes Matthäus 5, 18. Genau. Und wer sagt es? Jesus Bergpredigt. Also, da sehen wir Jesu Einstellung zu dem, was die Juden Tenach nennen, was wir Altes Testament nennen. Ich mag den Begriff Altes Testament nicht. Ja. Gefällt mir nicht. Hat sich eingebürgert. Hat sich eingebürgert in der Kirchenväterzeit. Ja. Der Abraham-Bund ist kein alter Bund. Ja. Na gut, lassen wir es damit bewenden. Die nächste Stelle, was war das? Hebräer 4,12? Und welches Wort Gottes meint der Autor des Hebräerbriefes? Kann das jemand beantworten? Ich glaube, er hat damals noch nicht seinen eigenen Brief gemeint. Genau, das damals bekannte Wort Gottes und das war wiederum das, was die Juden Tenach nennen und was wir Altes Testament nennen. Das hat diese Schärfe, das hat diese Vollmacht, das hat diese Kraft zu trennen zwischen seelischem und geistlichem, zwischen gesundem Mark und zwischen totem Knochen. 2. Timotheus. Vielen Dank. Und alle Schrift ist welche Schrift? Genau. Das Neue dann auch, ja. Aber zu dem damaligen Zeitpunkt und von der Warte des Paulus aus gesehen, der diesen Brief an Timotheus geschrieben hat, er hat insbesondere jetzt das gemeint, was wir Altes Testament nennen. Wir sehen Jesus selbst, Paulus, alle Autoren des Neuen Testamentes haben dem, was wir das Alte Testament geben, dieselbe Wertschätzung gegeben, dieselbe Glaubwürdigkeit, Inspiration durch den Heiligen Geist, Autorisierung von Gott selbst, wie wir es gewohnt sind für das Neue Testament, aber wie es nicht alle von uns gleichermaßen gewohnt sind, es auch in Bezug auf das Alte Testament anzuwenden. Das ist der zweite Kreis. Das ist ein Element, ein Teil unserer Wurzeln. Das ist, wo wir Saft und Fettigkeit davon bekommen. Das ist, wo wir Unterscheidungsfähigkeit bekommen. Das ist, wo wir Belehrung und Korrektur bekommen. Das ist, wo wir das Evangelium bekommen, weil das Evangelium, Jesus hat nur aus dem Alten Testament, Paulus hat nur aus dem Alten Testament das Evangelium gepredigt. Ja? Das ist, wo wir alles herbekommen, was natürlich im Neuen Testament seine Vertiefung, seine Zuspitzung, seine Erfüllung und Fortsetzung gefunden hat. Aber ich plädiere gegen eine Zweiklassenteilung des Wortes Gottes. Und ich plädiere für eine gleichwertige Wertschätzung und Hochachtung dessen gegenüber, was wir das Alte Testament nehmen. Es ist Teil unserer Wurzel. Es ist Teil dessen, worin wir eingepfropft worden sind durch Jesus, den Messias. Und daran dürfen wir keine Abstriche machen oder machen lassen. Und nun zum dritten. Gebt mir mal eine Viertelstunde noch für den dritten Teil, dann kommen wir hier auch noch einigermaßen gut durch. Der dritte Teil ist der breiteste Teil, der grundsätzlichste Teil. Und es mag auf den ersten Blick zu scheinen, als wird es jetzt ein bisschen philosophisch. Und bitte nehmt mir das nicht übel und haltet durch bis zum Schluss. Da kommen noch ein paar Hinweise für die Praxis. Es geht um das Thema des Konfliktes zwischen dem biblisch-hebräischen Denken, Weltbild, Lebensstil einerseits und dem griechisch-hellenistischen, humanistischen andererseits. Und die Bibel selbst gibt hier einen prophetischen Hinweis, dass zwischen diesen beiden Ansätzen ein sehr ernstzunehmender Konflikt herrscht. Wir finden das in Sacharja 9, Vers 13. Ja, ich habe mir Juda als Bogen gespannt und den Köcher mit Ephraim gefüllt. Ich wecke deine Söhne, sagt der Prophet Sacharja, und Gott durch ihn. Ich wecke deine Söhne Zion gegen die bewährten Kämpfer Griechenlands und mache dich wie das Schwert eines Helden. Hier ist also von einem Konflikt die Rede. Prophetisch die Rede von einer Auseinandersetzung zwischen den Söhnen Zions einerseits, die Gott als ein Schwert, als ein scharfes Schwert benutzen möchte, gegen die Söhne Griechenlands andererseits. Und dahinter steckt eine geistliche Dimension für die, die Zugang dazu haben. Ich erinnere an das, was dem Daniel widerfuhr. Ein bisschen vorher, ja, Sacharja lebte im 5. Jahrhundert, ja, Daniel in dem Fall Ende des 6. Jahrhunderts vor Christus. Aber ähnliche prophetische Hinweis, am Ende des Exils, Daniel betete dafür nach 70 Jahren, wie Jeremia vorhergesagt hat, dass das jüdische Volk nun in die Freisetzung kommt. Er tat Buße, er fastete 3 Wochen lang, Teilfasten, Daniels Fasten, wir kennen das. Und dann am Ende dieser 3 Wochen erschien ihm der Erzengel Michael und berichtete ihm eine ganze Reihe wichtiger Sachen. Unter anderem erzählte er von dem Kampf, den er hatte in der Himmelswelt, auf dem Weg zum Daniel, warum er aufgehalten worden ist. Und er erwähnt 2 himmlische Fürsten, ja, 2 dämonische Fürsten in der Himmelswelt, die dem Michael entgegengestanden sind. Einer war der himmlische Fürst von Persien. Und Persien war damals die Weltmacht in der Region. Ja, erst gab es die Assyrer, dann gab es die Babyloner und dann die Meder und Perser überwanden die Babyloner und sorgten dafür, dass die Juden aus dem ehemaligen babylonischen Reich wieder nach Hause kommen konnte. Ja? Alles unter Gottes Vorhersehung. Und dann sagte aber, nachdem ich diesen Geist, diese Macht überwunden hat, kam mir der Fürst Griechenlands entgegen. Und Griechenland, was damals noch nicht historischer Fakt war, kam aber als Nachfolgeweltmacht in diese Region unter Alexander dem Großen. Aber das war erst Mitte des 4. Jahrhunderts, 330 um den Dreh, kam er in diese Region, Alexander der Große. Sacharja lebte 150 Jahre vorher. Daniel lebte fast 200 Jahre vorher oder sprach zumindest diese Prophetie aus 200 Jahre vorher. Das heißt, Gott sprach hier durch Daniel und durch prophetisch von einer kommenden Weltmacht und dass die Söhne Zions mit dieser Weltmacht in einen ganz massiven Konflikt treten würde. Und das ist Realität geworden. Es ist einmal geschichtliche Realität geworden im Zusammenhang mit den Makkabäer-Aufständen, ja, wo die Nachfolgeherrscher, die Seleukiden nach Alexander dem Großen, zumindest ein Strang davon, einen extrem missionarischen Eifer entwickelt hat, das hellenistische Kultur und Erbe in die nicht-griechische Welt hineinzutragen, auch in die jüdische Welt hinein. Und es gab den Makkabäer-Konflikt, kann leider nicht tiefer darauf eingehen, wäre auch interessant. Durch Gottes Gnade haben die Makkabäer gewonnen und durch Gottes Gnade ist das jüdische Erbe, die jüdische Kultur und Religiosität erhalten worden. Ja, hätten die Makkabäer nicht gewonnen, wäre Jesus nicht geboren. Man muss das mal im Zusammenhang sehen. Ja? Ja. Die Makkabäer haben den Tempel entweiht, haben ein Schwein geschlachtet auf dem Altar, haben den Schabbat, haben die Feiertage, haben die Feste bei Todesstrafe verboten. Ja? Die wollten das Judentum als religiöse und kulturelle Kraft auslöschen und in die griechische Welt, in den Hellenismus assimiliert sehen. Ja. Ich behaupte, dieser Konflikt, wie es sich damals anbahnte, ist durch die ganzen Jahrhunderte hindurch lebendig geblieben und er fährt einen neuen Höhepunkt heute am Ende der Tage. Ja. Und diese Auseinandersetzung zwischen Menschen, die den biblischen Gott und die das Wort Gottes ernst nehmen, die die 10 Gebote ernst nehmen, die biblisch-hebräisches Weltbild, man redet vom judeo-christlichen Erbe, die diese Seite weg ernst nehmen, werden mit zunehmender Gewalt in Konfrontation kommen mit denen, die sich nähern aus dem Denken und aus dem Geist des Hellenismus und des Humanismus. Und diese Konfrontation wird bis in die antichristliche Zeit hinein zu der letztendlichen Konfrontation dieser Zeit und dieser Epoche werden. Das ist meine Vermutung, mein Kenntnisstand. Und es wird letztendlich noch massiver werden als unsere aktuelle Auseinandersetzung mit dem Islam. Ja. Die Auseinandersetzung mit dem Islam ist sehr ernst. Wir müssen hier sehr wachsam sein, aber es ist nicht die letztendliche Auseinandersetzung. Die letztendliche Auseinandersetzung ist zwischen den Söhnen Zions und den Söhnen Griechenlands. Ja. Und diese Auseinandersetzung führt unmittelbar in die antichristliche Zeit hinein. Das ist meine Feststellung. Wir erleben hier in Europa etwas von dieser Auseinandersetzung. Und wenn man hinter die Kulissen blickt, auch ziemlich massiv an der Frage um die aktuelle europäische Verfassung, um die neue europäische Verfassung. Da wird genau dieses Spielchen gespielt. Ja? Und viele begreifen das nicht. Viele denken, das handelt sich um eine Nebensächlichkeit. Aber es handelt sich um eine Auseinandersetzung genau und exakt an dieser Front. Ja? Wie definieren das Erbe, wie definieren wir auch das zu bewahrende Erbe für künftige Generationen hier in Europa? Ja, das ist eine Verfassung, die ist für die Zukunft geschrieben. Das ist kein Geschichtsbuch. Das definiert Werte für künftige Generationen. Ja? Und die Auseinandersetzung geht genau um diese Frage, ob es Werte gibt, die uns als Europäer miteinander verbinden und die uns einen und die es zu verteidigen und zu bewahren gilt, ob wir sie auf das jüdisch-christliche Wurzelwerk zurückführen oder eben exklusiv auf das griechisch-humanistische, hellenistische Wurzelwerk zurückführen. Und hinter den Kulissen wird mit Hauen und Stechen gekämpft. Ich habe mir sagen lassen, ich bin jetzt öfters in Brüssel und habe einiges an Verbindungen gewonnen in den letzten 2 Jahren. Ich habe mir sagen lassen, dass die maßgeblichen Kräfte generell für die humanistische Version der europäischen Verfassung die Koalition aus Frankreich und Deutschland sind, mit Unterstützung von Belgien und Luxemburg. Also Länder der Aufklärung oder Pioniere der Aufklärung in Verbindung mit Pionieren der 68er Generation. Ja. Und der Drahtzieher hinter den Kulissen ist ein Mann aus Luxemburg, der auf der höchsten Stufe des Freimaurertums zu Hause ist. Ja. Und die treiben keine akademischen Spielchen. Die sind genährt von dem Geist Griechenlands, gesättigt und gefüllt von diesem Geist, und die machen Krieg. Ja. Die geben nicht klein bei. Und leider die andere Seite tut auch, was sie kann. Diejenigen, die sich den 10 Geboten verpflichtet wissen, die sich dem jüdisch-christlichen Erbe verpflichtet wissen, ob sie jetzt wiedergeboren sind oder nicht, das stelle ich mal hier ein Stück weit hintan an der Stelle. Aber die finden erstens relativ wenig Rückhalt in der Bevölkerung, weil die Bevölkerung ziemlich lau ist. Die finden auch relativ wenig, vergleichsweise wenig Zurückhaltung in den Kirchen, weil die Kirchen eben zum Teil selbst, zum Teil so humanistisch infiltriert sind und durchwässert sind, ja, dass unser Rückgrat gebrochen ist als Christenheit. Und das hängt damit zusammen, dass wir diese Verankerung verloren haben ins Jüdische, ins Biblisch-Hebräische. Ja. Aber immer wieder komme ich darauf zurück, ich bin kein Negativprediger, ich predige nicht Doom und Gloom. Ja. Wir leben in den Zeiten der Wiederherstellung. Und für uns, die wir Jesus kennen und für uns, die wir sein Wort ernst nehmen, können all diese Dinge zu einer Chance werden, dass wir für uns wenigstens aufwachen. Dass wir für uns unseren Teil tun, um unsere Flecken, Makel und Runzen von Gott wegnehmen, reinigen zu lassen, um in der Gnade und in der Vollmacht, die er uns gibt, unser Leben zu leben und unseren Dienst zu tun. Wir leben in schwierigen und herausfordernden Zeiten, aber wir leben in herrlichen Zeiten gleichzeitig. Gott bereitet seine Braut zu. Amen. Ich möchte euch 4 Stichpunkte geben, weil ich werde danach nicht mehr darauf zurückkommen. In Bezug auf den Unterschied zwischen dem biblisch-hebräischen einerseits und dem humanistischen griechischen andererseits. Das könnt ihr mitschreiben. Ich gebe euch dann auch eine Literaturempfehlung an, wo ihr weiter nachlesen könnt. Es gibt 4 Hauptmerkmale, an denen sich der Unterschied festmachen lässt. Das erste Merkmal ist das Verständnis von Wahrheit. Im griechischen Hellenistischen ist Wahrheit relativ. Relativismus. Wahrheit verändert sich. Ja. Im biblisch-hebräischen ist Wahrheit absolut. Ja. Gott ist die Wahrheit. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wahrheit ist absolut. Im Griechischen ist es relativ. Das zweite Stichwort, ich erläutere es nachher kurz, betrifft die Frage nach Einheit oder Dualismus. Die Griechen neigen zu einem Dualismus, vor allen Dingen durch Plato geprägt. In der geistigen Welt ist das Schöne, Wahre und Gute. In der irdischen Welt, in der materiellen Welt ist das Verderbliche, das Verdächtige, marod und korrupt. Und dieser Dualismus, ich deute es kurz an, hat die westliche Welt geprägt, hat aber auch sehr stark die Kirche geprägt. Dieser Dualismus äußert sich in solchen Paarungen wie Sonntag, Montag, Priester, Laie. Geistlich, ungeistlich. Ja? Der Pastor hat einen geistlichen Beruf, der Ingenieur hat einen ungeistlichen Beruf. Ja? Der Dualismus äußert sich zum Beispiel auch im Umgang mit der Schöpfung und dem Geschaffenen. Es kommt vom griechischen Dualismus her, dass das geistige wert zu schätzen ist und das Körperliche gering zu schätzen ist. In der Kirche äußert sich das zum Beispiel durch die Art und Weise, wie das Zölibat eingeführt worden ist, durch die Art und Weise, wie Askese wertgeschätzt worden ist. Ja. Und dahinter steckt die Idee, der Körper ist das Gefängnis der Seele und der Körper muss geknechtet werden, damit die Seele Freiheit bekommt, sich dem Geistigen zu öffnen. Ja, die Seele ist das Tor zu der geistigen Welt, vorausgesetzt der Körper wird entsprechend geknechtet und unterdrückt. Die Körperfeindlichkeit, die Sexualfeindlichkeit, das alles kommt aus diesem Dualismus. Die Bibel spricht von einer dynamischen Einheit. Die Bibel spricht davon, dass die Schöpfung zutiefst gut ist und zunächst einmal gut ist, überschattet dann durch Sünde und durch das Werk des Teufels. Aber im Kern ist Gottes Schöpfung eine gute Schöpfung. Und uns zum Guten gedacht. Und wir sollen über diese Schöpfung herrschen mit Gott. Gut. Ich nenne noch ein paar Beispiele. Dynamische Einheit im biblischen Bereich, dieser Dualismus im hellenistischen Bereich. Der Hellenist sagt, geistige Arbeit ist wertzuschätzen, körperliche Arbeit ist gering zu schätzen. Die körperliche Arbeit gehört im Bereich des Materiellen, des Irdischen, des Niedrigen. Geistige Arbeit, intellektuelle Arbeit ist das Eigentliche, das Wesentliche, das Erstrebenswerte. Ja. Das heißt auch, das Intellektuelle hat Vorrang vor dem Praktischen. Wie werden unsere Pfarrer ausgebildet? 80-90% wird auf Intellektualität Wert gelegt. Maximal zu 10-20% auf praktische Fähigkeiten und soziale Kompetenz. Ja, das ist griechisch. Jesus war nicht ohne Zufall Zimmermann und Messias. Das ist typisch jüdisch. Ja, ich weiß nicht, welchen Lehrberuf Sokrates oder Plato hatte. Ja, die kamen alle aus reichen Familien, die sind alle im Luxus ausgewachsen, die haben ihr intellektuelles Training sehr hoch geschätzt, auch ihr sportliches Training dann noch ein Stück weit. Das war ihre Welt. Jesus ist in einer Zimmermannsfamilie aufgewachsen. Paulus war nicht nur Apostel und er war nicht nur Rabbiner, er war auch Zeltmacher. Zur Zeit Jesu und zur Zeit Paulus durfte kein jüdischer Mann eine rabbinische Ausbildung beginnen, ehe er nicht vorher einen handwerklichen Beruf gelernt hat. Das hat sich in der Diaspora verändert, aus nachvollziehbaren Gründen. Aber zur Zeit Jesu, in der Einheit des israelischen Volkes, hat jeder Rabbiner eine handwerkliche Ausbildung machen müssen, und zwar aus dem Grund, dass er, der zumeist als Wanderprediger unterwegs war und seine Gefolgschaft hatte, dass er in der Lage war, sich mit seinen eigenen Händen zu ernähren, dass er nicht betteln musste. Sehr pragmatisch, sehr erdverbunden, sehr bodenständig. Das ist biblisch-hebräisch. Ja. Und Gott segne jeden Pastor, der Gnade vor Gott hat, seinen Weg so zu gehen, dass er erst den Beruf seine Familie ernährt und dann seinen Weg in die geistliche Berufung findet. Das ist nicht minderwertig, das ist nicht zweitrangig, das ist sehr